FKG und B-Stab-G. Diese Abkürzung sollte jeder und jede drauf haben. Sie dürften wohl die wichtigsten dieses Jahres in der gesundheitspolitischen Bubble werden. Es geht ums große Sparen, ein Reigen an Vorschlägen und einen Gesetzesentwurf. Einige Vorschläge wollen wir uns heute genauer anschauen und die Evidenz dahinter checken. Und damit herzlich willkommen zu Teil 1 unserer kleinen Serie im Evidenz-Update-Podcast. Heute das Thema die großen Linien. Wir da sind...
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin im OKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Ja, moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, mir geht's gut. Ich bin gespannt, wie viel Therapie das System braucht. Und mal sehen, wo wir wie sparen. Wenn man spart, dann wird's ja meistens nicht sonderlich gemütlich.
Ja, wenn man spart, wird es nie gemütlich. Und die Frage ist ja nicht, wie viel Therapie, sondern welche Therapie, oder?
Richtig. Und das wollen wir mal sehen, ob wir das ein bisschen sortiert kriegen.
Ja, also wir haben uns vorgenommen, eine kleine Serie für die nächsten Wochen, wo wir die Therapievorschläge mal besprechen. Vielleicht so eine Art Konsil. Und vielleicht muss man mal vorweg schicken oder vorweg fragen, wenn wir jetzt hier anfangen, politisch nachzudenken. Wir sind ja eigentlich ein eher medizinisch-wissenschaftlicher Podcast. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Wissenschaft so ein bisschen die Politik scheut wie irgendwer das Weihwasser. Dürfen wir überhaupt politisch hier so rumschwätzen?
Ich glaube, das dürfen wir nicht nur, das müssen wir sogar. Das Gesundheitssystem, das ist ja durch und durch politisch organisiert. Mhm. Denken Sie an die Selbstverwaltung von der Kassenärztlichen Vereinigung über die Ärztekammern, aber dann auch bis hin zu den Parlamenten. Das sind alles demokratische Strukturen. Da sind Menschen drin mit unterschiedlichen Interessen und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Da geht es um Normen, Werte und Prioritäten. Und natürlich, Herr Nössler, in dem Moment, indem ich Versorgung gestalte, bin ich mitten in der Politik, ob ich will oder nicht. Also die eigentliche Frage ist doch nicht, wie politisch dürfen wir sein, sondern wie viel Evidenz steckt dann in diesen Entscheidungen?
Mhm. Und frei nach Paul Watzlawick, man kann nicht nicht politisch sein, oder?
Genau. So. Genau, aber Politik kann nicht evidenzbasiert sein.
Sie ist es, glaube ich, üblicherweise, oder?
Genau.
Das checken wir jetzt mal so ein bisschen ab. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal heute so ein bisschen über die großen Linien der anstehenden Reformen und der Vorschläge sprechen und dann in der Folge in mehreren kleineren Teilen die Evidenz hinter dem einen oder dem anderen Vorschlag ein bisschen sortieren. Es wird sicherlich das eine oder das andere an ja, Fundstellen, Primärliteratur geben. Wo würden wir das hinmachen?
In die Shownotes.
Okay, zuletzt waren es noch die PPE-Notes. Schauen wir mal, wie heiß es hier wird. Also, es geht um, die meisten werden es ahnen, haben es wahrscheinlich längst mitbekommen, es geht um die 66 Vorschläge, die die Finanzkommission Gesundheit, das ist die FKG, in ihrem ersten Bericht vorgelegt hat. Das war Ende März. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Die FKG hat den Auftrag für zwei Berichte und in diesem ersten Bericht sollte sie eben lediglich rasche Einsparmaßnahmen vorlegen und eben dezidiert nicht Strukturreform. Die sollen bis Ende Dezember wohl in einem zweiten Bericht kommen. Und der zweite Grund für diese kleine Serie ist eben der dann doch recht rasch gefolgte Gesetzesentwurf, den das Gesundheitsministerium am 16. Februar veröffentlicht hat. Konkret heißt es, Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, Beitragsstabilisierungsgesetz oder eben B-Stab-G. Das sind bis dato 157 Seiten und kann man vielleicht schon mal vorwegschicken, sowas schreibt man nicht mal über Nacht. Also das ist meine Einschätzung zu weiten Teilen in der Schublade längst gewesen. Kurzer Disclaimer, es ist, wo wir aufzeichnen, Montag, der 20. April am frühen Morgen und just um 9 Uhr heute ist die Stellungnahmefrist für die Verbände zu Ende gewesen. Die hatten also übers Wochenende einiges zu tun und tatsächlich am 29. April, also in anderthalb Wochen, soll dieser Entwurf dann bereits vom Bundeskabinett in Anführungszeichen beschlossen und in die eigentliche Gesetzgebung gebracht werden. Das jetzt mal so ein bisschen das Prozedere. So, und in diesem B-Stab-G-Entwurf sind bislang relativ rund 3/4 der Empfehlung der FKG aufgenommen worden. So schreibt es das Ministerium. 12 von diesen 43 Vorschlägen soll ihr Haus angepasst haben und nochmal so ein gutes Dutzend eigene Ideen mit beigesteuert haben. In Toto reden wir jetzt über 500 Seiten, das ist ein schöner Roman. Haben Sie das alles konsumiert oder noch besser sich unter Ihr Kopfkissen gelegt?
Also könnte ich machen, denn das würde sich wahrscheinlich weich und beruhigend anfühlen. Also wenn ich mir da so ein anderes Kopfkissen vorstelle, vielleicht ein Kopfkissen mit einem Lobby-Logo drauf, da könnte der Bericht dann eher hart oder unbequem drunter sein. Ja.
Aha.
Also inhaltlich ist es spannend. Der Bericht, der hat 66 Vorschläge, der ist als kurzfristiges Sparprogramm auch angelegt. Sie haben es schon angesprochen, Herr Nössler, das sind schnelle Liquiditätseffekte, die echten strukturellen Baustellen, die sind noch vertagt.
Mhm. Über die reden wir dann später noch.
Ja.
Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ein paar Monate. Vielleicht auch nochmal so zum Framing. Sind Sie heute der Lobbyist-Scherer, der für die Sache seiner Leute sich einsetzt, oder sind Sie heute in dem Gespräch der Wissenschaftler-Scherer, der die Evidenzbasierung abcheckt?
Ich bin der Scherer, der ich immer war, der eigentlich seit 20 Jahren versucht, sich für Bedarfsgerechtigkeit, für eine gute medizinische Versorgung und für Effizienz im Gesundheitssystem einzusetzen.
Der Lobbyist für Effizienz.
Richtig. Also wir werden bestimmt an die Stellen kommen, wo Sie mich mit der hausärztlichen Mütze auf den Kopf was fragen. Da muss ich dann mal sehen, ob ich eher Hausarzt oder Masochist bin. In erster Linie ist diese Arbeit, die da passiert, überfällig, genau richtig und aller Ehren wert. Also da kann man schon mal ein Dankeschön an die Finanzkommission sagen.
Okay, geht raus an der Stelle. Wir wollen also einige Vorschläge besprechen in dieser Serie. An der Stelle ist vielleicht ein Aufruf an alle, die uns zuhören, ganz hilfreich. Nämlich, wenn Sie oder euch der eine oder andere Vorschlag genauer interessiert von der FKG, den man vielleicht auch irgendwo aufgeschnappt hat, den wir hier einmal besprechen sollen, dann ist das ganz einfach über eine Mail an podcast@evidenzupdate.de quasi zu provozieren. Und dann gucken wir uns diese Vorschläge an.
Ich frage mich allerdings, Herr Nössler, ob es wirklich eine Serie ist oder nicht eher eine Staffel.
Ja, stimmt. Das ist die Staffel vielleicht einer größeren Serie. Sie haben schon recht. Ja, es ist eine Staffel. Also, heute in erster Linie wollen wir mal das Big Picture uns anschauen. Ja, man hat doch nicht nur als Beobachter, sondern sicherlich auch als Akteur in dem System immer wieder so ein bisschen das Stirnrunzeln, wenn man sich überlegt, ja, wieder ein neuer Bericht, wieder 500 Seiten oder irgendwas. Man guckt in seinen Bücherschrank und sieht die ganzen Sachverständigenratsberichte da rumstehen, die sind teilweise schon eingestaubt. Und irritierenderweise ist es immer wieder dieselbe Problembeschreibung und immer wieder werden auch bekannte Vorschläge aufgeschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt die riesige intellektuelle Revolution erleben, aber offensichtlich braucht es dann doch diese Arbeit, diese Aktionen, damit ja irgendwas passiert in der Politik. Wundern Sie sich da manchmal auch drüber, dass die Dinge bekannt sind und trotzdem man irgendwie so Triggerfaktoren braucht?
Nein, ich wundere mich eher darüber, dass ich mich an die Resignation gewöhnt habe.
Oh.
Also wenn man sich vor Augen führt, wie unser Gesundheitssystem organisiert ist, mit einem Ministerium, mit nachgelagerten Behörden, der starken Selbstverwaltung, unzähligen Gremien und dann Beauftragungen und Aufsichtsebenen, dann ist doch völlig klar, das ist überhaupt gar kein linear steuerbares System, sondern wirklich ein sehr komplexes Gefüge. Und dann zu dieser Komplexität kommt dann dazu, dass es auch noch teuer ist, hochreguliert, hochbürokratisch und das SGB V, das ist über Jahre so dick geworden oder so stark angewachsen, dass es kaum noch jemand selbst im Ministerium vollständig überblickt. Das Paradoxe aber, Herr Nössler, ist, dass dieses System dennoch, obwohl es so bürokratisch und hochreguliert ist, genug Spielräume lässt, um zu einer Art Selbstbedienungsladen zu werden, so wie das Klaus Reinhardt mal zugespitzt hat. Ich finde, da ist viel dran. Also wundert mich das? Nein, es wundert mich nicht. In einer solchen Struktur werden Probleme immer wieder beschrieben, nicht weil sie unbekannt wären, sondern weil sich halt die Interessen, die Zuständigkeiten, die Macht Achsen ständig neu austarieren. Und dann sind die Berichte halt ein Mittel, diese Gemengelage politisch wieder anschlussfähig zu machen, ohne sie dann auch wirklich aufzulösen. Aber hier an dieser Stelle habe ich wirklich das Gefühl, dass ich jetzt mal was tun könnte.
Das haben wir so süß ausgedrückt. An dieser Stelle hätte ich jetzt mal das Gefühl, dass ich etwas tun könnte. Das ist so der multiple Konjunktiv. Ja, also die Frage, die man sich als Bürger, als Wähler oder eben auch als Akteur in einem betroffenen Gesellschaftsteil, hier das Gesundheitswesen, ja immer wieder fragen kann, warum macht Politik nicht? Ne? Warum? Wir sehen ja ganz offensichtlich dieses oder jenes Problem und stellen uns immer wieder die Frage, warum kriegen einerseits Verwaltung, also Exekutive oder eben auch Gesetzgebung, Legislative, das nicht auch auf dem Schirm und machen was draus? Mir ist eine Episode aus dem Systemfragen-Podcast vom Deutschlandfunk in Erinnerung, Anfang des Jahres. Das war Steffen Mau, der ist sicherlich einer breiten Masse durch seine Triggerpunkte bekannt geworden. Der sagte in dieser Episode, wo es um die Frage ging, wie Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten oder eben auch nicht, sagte der sehr klar, sehr deutlich, fast schon apodiktisch, der Glaube an rein evidenzbasierte Politik ist naiv. Und das hat er selbst erlebt, auch als Sachverständiger. Zitat, wo er dann immer wieder sagte, man reibt sich verwundert die Augen, wie kontrafaktisch Politik teilweise unterwegs ist, obwohl die Dinge eindeutig und ganz klar sind. Er begründet, dass einfach das politische Setup ganz anderen Anforderungen gehorchen muss. Und wenn wir vielleicht das mal ein bisschen vorwegnehmen zu den Detailüberlegungen, die jetzt gleich kommen, müssen wir uns vielleicht auch mal, so sehr Sie es sich auch als Wissenschaftler oftmals wünschen, einfach mal ehrlich machen und sagen, wissenschaftsbasierte Politikberatung ist eine schöne Illusion, aber eben sonst gar nichts?
Also wenn ich einmal in Ihren Jagdgründen will, dann darf Herr Nössler, und einmal Herrn Mau paraphrasieren darf, dann sagt er ja, dass Politik kein Seminarraum ist und dass es dann nicht nur um Daten geht, sondern um Interessen, um Macht, um Mehrheiten und dass man aus ein und denselben Studien völlig unterschiedliche politische Schlüsse ziehen kann. Das hatten wir ja auch in der Covid-Krise. Und da hatten wir ja auch Studien, Einzelstudien, mit denen rumgewedelt worden ist, die in den Tagesthemen waren, wo dann ein Minister irgendwas gesagt hat und die Patienten dann am nächsten Tag in die Praxis kamen und zu den Ärzten sagte, also Ihr Chef, der Minister, hat aber gesagt das und Sie müssen jetzt.
Ihr Chef.
Und da freut sich natürlich so eine niedergelassene Hausärztin, wenn es heißt, der Minister ist Ihr Chef. Eine Hausärztin hat gar keinen Chef.
Ja.
Also die Vorstellung, man wirft die Evidenz in eine Politikmaschine und unten kommt dann automatisch die beste Lösung raus. Tatsächlich wäre das naiv, aber umgekehrt geht es auch nicht so einfach. Also wenn jetzt Evidenz nur noch als Deko dient, die man zitiert, so als Garnitur, dann kann das auch nicht funktionieren. Also die Wahrheit, die liegt irgendwie dazwischen. Die Evidenz trifft zwar keine Entscheidungen, keine politischen Entscheidungen, aber sie kann ziemlich gut zeigen, was es kostet, wenn man sich gegen sie entscheidet. Und das sind dann aber nicht nur Eurobeträge, sondern das sind auch ganz konkrete Folgen für Patientinnen und Patienten.
Aber wir müssen dennoch einmal festhalten für uns, dass der wissenschaftliche Blick Relevanz hat, relevant bleiben muss, aber die Vorstellung, man müsse nur genügend klare Fakten organisieren und dann werde Politik diesen Fakten schon gehorchen, die können wir mal ein Stück weit zur Seite schieben. Politik funktioniert anders, Politik ist auch eine Art Bedürfnisbefriedigungsmaschine in einer Demokratie. Das ist einfach so, oder?
Ja, aber irgendwann fängt es an, weh zu tun, bei der Selbsterwartung zum Beispiel. Und dann schaut man sich den Public Health Index an mit evidenzbasierten Verhältnisrelationsmaßnahmen, die andere Länder umgesetzt haben und erwiesenermaßen evidenzbasiert dann auch Benefits davon getragen haben. Und wir hinterherhinken mit den entsprechenden Nachteilen. Also so einfach ist es nicht. Es kann dann auch irgendwann anfangen, weh zu tun, gegen Erkenntnisse zu handeln.
dann wäre aber eigentlich die Antwort darauf, dass man dann an den Punkt gelangen muss, dass man sagt, okay, jetzt müssen die Lobbyisten der guten Sache beginnen, der Politik in Anführungszeichen weh zu tun, also richtig so auf die Nerven zu gehen, um nicht was anderes zu sagen, damit dort einfach mal verstanden wird, es gibt Fakten, liebe Leute, die sind unbestreitbar, Public Health Index haben Sie gerade angesprochen, unter anderem, und ihr handelt dagegen und das ist schlecht für diejenigen, die euch wählen und die Menschen, die hier leben. Das muss man
Herr Nüssler, das genau das hat die DGAM zumindest in den letzten 6 Jahren sehr intensiv getan. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, da tut sich jetzt was.
Okay.
Und die Dinge, die wir jetzt im Laufe dieser kleinen Serie besprechen werden, die gehen doch genau in die richtige Richtung. Und die Themen Verhältnisprävention, die kommen sogar auch noch dran.
Sehr gut. Also, Sie sind positiver drauf als ich. Das nehmen wir an der Stelle schon mal als Zwischen.
Denken Sie doch an die Abgründe, über die wir uns unterhalten mussten, als Lauterbach unsere Gesellschaft durchmedikalisiert hat. Also, die war schon medikalisiert, aber er wollte die Medikalisierung noch auf die Spitze treiben. Wo wir dann gesagt haben, eigentlich bräuchte es doch das und das. Dann hat die DGAM Papier gemacht, Armut macht krank. Dann haben wir ganz viele Verhältnispräventionsdinge besprochen. Kürzlich auch nochmal auf dem Präventionsgipfel der AOK. Die DGAM hat in vielen Papieren immer wieder darauf hingewiesen und plötzlich kommt da was in Gang.
Mhm.
Ja, es wäre vermessen zu sagen, es darf sich jetzt allein die DGAM auf die Schulter klopfen. Aber es macht schon ein gutes Gefühl, wenn man viele Jahre etwas gepredigt hat und dann plötzlich merkt, irgendwie geht es jetzt in die richtige Richtung. Das ist genauso wie wenn man mit dem Patienten übers Aufhören mit dem Rauchen spricht. Man macht es Jahre, Jahrzehnte lang, plötzlich tut das und man weiß gar nicht warum.
Mhm. Steht da Tropfen höhlt den Stein?
Vielleicht.
Vielleicht. In jedem Fall tropft er auf den Stein drauf. Also können wir an der Stelle vielleicht auch schon mal zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeit von vielen, eben unter anderem der Einfachgesellschaft, aber sicherlich auch andere, durchaus anfängt, hier und da so kleine Wirkungen zu produzieren und dass letztlich auch dieser Bericht der Finanzkommission mehr ist als nur nette Lektüre und Hirnnahrung, sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, etwas sehr Substanzielles.
Auf jeden Fall. Also das sind ja auch alles vielbeschäftigte und honorige Leute. Die machen das sicher nicht als Fingerübung und da steht dann wirklich ein ernsthafter Wille dahinter, Dinge zu ordnen und auch zu bewegen. Und deshalb sage ich es nochmal, diese Arbeit verdient wirklich Respekt und auch Dankbarkeit.
Mhm, gut, das teilen wir denen dann vielleicht auch nochmal direkt mit, nachdem diese Episode draußen ist. Diese Episode wird quasi der Finanzkommission ein Stück weit auch gewidmet bei aller Kritik, die man inhaltlich haben kann und über die man streiten muss, verbietet sich, glaube ich, generell dann immer auch die personifizierte Kritik. Das ist ja auch so irgendwie üblich und ganz ekelhaft geworden. Darf jeder nochmal in sich gehen, ob das alles so gescheit ist, was Sie da machen. Wenn Sie diesen Bericht, das ist jetzt schon dann fast einen Monat her, diesen Kommissionsbericht, jetzt reden im Moment alle über den Gesetzentwurf, wenn Sie den nochmal so ein bisschen erinnern, als der aufpoppte, was ging Ihnen da damals durch den Kopf Ende März?
Ja, Daumen hoch, da war viel Bekanntes drin. Wirklich in einer bemerkenswerten Dichte und Konsequenz zusammengetragen. Und vieles hat sich auch mit dem gedeckt, was die DGAM lange gefordert hat und auch kürzlich nochmal formuliert hat in einer Pressemitteilung, die letzte Woche rausgekommen ist. Wir haben ein ineffizientes, teilweise völlig ungesteuertes System mit Fehlanreizen und sektoralen Brüchen. Der Bericht nimmt es auf und zeigt auch ein paar Lösungen, zumindest erstmal auf der Geldeinsparebene. Was auch interessant ist, und da haben wir es wieder, Herr Nössler, die Kommission betont wirklich sehr deutlich, dass es ohne Evidenz und ohne echten Nutzennachweis nicht weitergehen wird.
Mhm.
Ja, und jetzt kommt eben die Bewährungsprobe. Wer ist bereit, diesen Vorschlägen dann zu folgen?
Mhm.
Und wer fängt an, die Ausnahmen zu erklären?
Ja, ich könnte jetzt schon unserem Gespräch vorweggreifen und auf Letzteres antworten, alle. Also witzigerweise ist dann gerade auch bei Politikberatung und jeder vertritt ja in der Demokratie immer auch erstmal seine persönlichen Interessen, das Hemd einem näher als der Rock, aber ich nehme mit an der Stelle, Martin Scherer unterstreicht ganz dick fett mit seinem Textmarker diesen grundsätzlichen Vorschlag, dass das Gesundheitswesen komplett auf den Was-ist-der-Beweis-Faktor setzen soll. Das ist vielleicht mal eine wichtige Botschaft fürs Erste. Ich hätte eine Frage, / bitte, Herr Scherer. Es wird bei diesen Plänen von der Finanzkommission, als auch jetzt in dem Referentenentwurf aus dem BMG, oft über Einsparungen gesprochen. Ich finde, mit Verlaub, diesen Begriff des Sparens etwas unangebracht, weil Sparen beträgt ja in sich, dass ich das Geld irgendwo hinlege und das dann für was anderes später benutzen kann. Ich finde den unangemessen. Ich würde fast sagen, wir reden hier übers Reduzieren von Ausgaben. In der Regel wahlweise das Erhöhen von Einnahmen, aber in der Regel, dass wir weniger Geld zum Fenster rausschmeißen. Das ist es doch, was so der rote Faden ist, oder?
Ja, also Reduzierung von Ausgaben, da können Sie durchaus auch einen Glossar-Sound draufsetzen.
Oh, ja. Wo ist jetzt dieser Glossar-Sound? Herr Scherer, was haben Sie mit meinem Glossar-Sound gemacht?
Ich wollte auch meine Sound... Nochmal bitte. Ja, ich wollte auch meine Soundmaschine mal wieder mitbringen, aber die Batterie ist leer. Also das nächste Mal.
Ja, zur Wahrheit gehört dazu, das ist ja nicht Ihre Soundmaschine, sondern die haben Sie sich in Anführungszeichen ausgeborgt von Ihrer Tochter, wenn ich das richtig
sehe. So ist es.
So, also diese Episode ist gesponsert von der Tochter von Martin Scherer, sobald die Soundmaschine am Start ist. Also einigen wir uns da drauf, dass es vor allem ums Reduzieren unnötiger Ausgaben und Verändern gegebenenfalls von Einnahmen gehört. Sparen, werden wir gleich herausfinden, ist eine schwierige Sache im Gesundheitswesen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt nun also seit 16. April dann diesen Referentenentwurf, in dem eben etliche dieser Vorschläge teilweise angepasst drinstehen. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als das aufpoppte und dann auch die Stellung nahm?
Naja, also dass es schon kein abstraktes Reformpapier ist, sondern ein doch sehr konkreter Eingriff in die Funktionsweise des Systems. Mit dem klaren Fokus auf schnelle Finanzstabilisierung. Da haben wir schon viele Sachen wieder drin gefunden, für die wir seit Jahren kämpfen. Mehr Evidenz, mehr Nutzenorientierung, weniger Fehlanreize. Das war schon erstmal ermutigend.
Betrachten Sie das, was die Bundesregierung jetzt mit diesem Gesetz machen will, eher wie so eine Art Vorschaltgesetz, damit man erstmal Ruhe ins System reinbekommt, die man braucht, um überhaupt sinnvoll an Strukturen arbeiten zu können?
Naja gut, also erstmal musste das sein, wegen der Unterdeckung im Bereich der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge. Aber die Synergie mit Strukturreformen, die ist schon auch möglich. Also wenn man an die wirklich großen Hebel geht, also dass man die an die Fehlanreize rangeht, an die Doppelfinanzierungen, an die Leistung ohne klaren Nutzen und sich hinbewegt zu einem System, in dem mehr Ordnung ist und eine hausärztliche Primärversorgungslogik dem System innewohnt, dann kann das hier die erste Stufe sein.
Ich glaube, bei letzterem wird es schon innerärztlich eine Menge Widerspruch geben. Kommen wir aber noch drauf. Wir bleiben mal so ein bisschen bei der Kostenseite. Das ist ja so der erste große Schritt. Sie haben schon gesagt, ein Leitmotiv, das Ihnen sehr gefällt, was hier vorgeschlagen wird und sich durchziehen soll, ist die Evidenzbasierung. Also nur was bewiesen hat, dass es was bringt, soll in die Versorgung. Und alle, die bewiesen haben, dass sie nichts bringen, sollen bitte wieder gehen. Und das Zweite, was von der Kommission vorgeschlagen wird und sich jetzt auch in diesem Referentenentwurf wiederfindet, ist eben diese einnahmeorientierte Ausgabenpolitik als Leitlinie, wenn man so möchte. Also ganz einfach gesagt, dass wirklich alle Ausgabensteigerungen, es geht hier wirklich um Zuwächse, das muss man betonen, an die Zuwächse der Beitragseinnahmen gekoppelt werden müssen. Also ganz einfach gesagt, die Honorare beispielsweise in der Praxis, die dürfen nicht mehr steigen als die Einnahmen. Die Grundlohnrate heißt das, das ist also die Veränderung der beitragspflichtigen Bruttolöhne aller Mitglieder. Das ist im Übrigen vielleicht mal so ein Nebenhinweis, Sidekick, längst im SGB V geregelt. Das ist der Paragraph 71 im SGB V, der das bereits als Voraussetzung für sämtliche Verhandlungen nennt. Stichwort ist die Beitragssatzstabilität. Allerdings offenbar ein etwas weicherer Paragraph. Jedenfalls kommt das nun da rein. Und ich will es mal ein bisschen runterbrechen und in eine andere Lebensrealität bringen. Ich nehme jetzt mal Martin Scherer. Herr Scherer, wenn wir mal überlegen, dass der Professor 1000 Mark verdient. Das ist jetzt mal nur eine hypothetische Summe in einer nicht mehr existierender Währung. Das macht es etwas unverfänglicher.
Als es noch Mark gab, waren es sogar 1000. Das war das AIP-Gehalt. Ja.
So, schon ein paar Tage, ja. Also nehmen wir mal für Spaß, der Professor bringt tatsächlich 1000 Mark als AIP nach Hause. Damals war er noch kein Professor. So, dann können ja die Kinderchen des Herrn Professor nicht jeden Monat 2000 ausgeben. Das ist doch logisch.
Es sei denn, sie geben es für eine Soundmaschine aus, ja. Dann würde ich sogar einen Kredit aufnehmen dafür.
So, aber auch das ist limitiert. Das können sie einmal machen, vielleicht zweimal. Aber irgendwann werden die Tilgungs- und Zinslasten wiederum die 1000 Mark wegfressen, ne?
Also, das ist ein schöner Vergleich. Der Familienhaushalt, ein Gesundheitssystem funktioniert natürlich ein bisschen anders. Es muss natürlich auch auf Bedarf reagieren. Und der Bedarf entwickelt sich unabhängig von den Löhnen. Aber die Kopplung an die Grundlohnrate, die ist ja im SGB V schon lange angelegt. Sie wird immer wieder durchbrochen, weil der Versorgungsbedarf davon unabhängig zu bewerten ist. Oder sagen wir mal, die Versorgungsbedürfnisse, die die Kosten hochtreiben. Aber wenn man das jetzt im wirklich konsequent durchziehen möchte, dann heißt es, wir koppeln die Versorgung an die Einnahmen, nicht den Bedarf an die Versorgung. Und da ist unheimlich viel Sprengstoff drin, denn was ist eigentlich der objektive Versorgungsbedarf? Wer legt den fest? Das sind gesundheitspolitisch recht folgenreiche Entscheidungen.
Sie haben mit dem Versorgungsbedarf ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und ich glaube vor allem relevantes und ich würde mich wagen, sogar noch weiterzugehen, einen sehr problematischen Begriff reingebracht. Warum sage ich problematisch? Weil im Gesundheitswesen ja bei allen Reformbemühungen und gerade jetzt, wo es um das Reduzieren von Ausgaben und das Zurückfahren von Ausgaben geht, immer wieder die Drohung der Leistungseinschränkung kommt, logischerweise. Ne? Leistung folgt dem Geld, so oder anders, Geld folgt der Leistung. Das ist ein in sich geschlossenes System, es ist eine Marktwirtschaft. So, und es wird immer wieder gesagt, ja, dann werden die Versicherten schlechter versorgt. Muss man tatsächlich mal, es gab, ich erinnere mich, da war noch Jörg Dietrich Hoppe, Beck-Präsident, das ist schon lange, lange, lange her. Der hatte damals eine Debatte, naja, nicht angestoßen.
Priorisierung und Rationierung.
Danke. Und am Ende kam raus, dass Rationierung natürlich nichts ist, was wir wollen. Also, dass man Leuten etwas vorenthält, aber dass wir priorisieren, das war ein riesiger Streit, aber muss man sich...
Weil er das, was Raspe versucht hat, ihm zu erklären, das, was Priorisierung ist, das hat er immer mit Rationierung verwechselt.
Ja.
Und wenn man sich diese alte Definition, nennen wir es mal die raspische Definition, Heiner Raspe, emeritierter Professor für Sozialmedizin aus Lübeck, von Versorgungsbedarf nimmt, dann habe ich bei einem objektiven Versorgungsbedarf ein Problem, für das es eine evidenzbasierte Lösung gibt.
Mhm.
Also mit anderen Worten, die Diskussion geht lange zurück, die gab es schon zu Hoppes Zeiten, aber wir merken, es holt uns immer wieder ein, Evidenz und Versorgungsbedarf hängen sehr stark miteinander zusammen.
Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, den man mal unterstreichen muss und sagt, wir müssen über Bedarfe reden und nicht über Bedürfnisse. Und das heißt eben, sich im Zweifel auch ehrlich zu machen und zu sagen, dieses oder jenes ist kein Bedarf, den wir mit den Möglichkeiten mehr decken können. Das ist dann einfach auch mal ehrlich, oder?
Ja.
Gut. Nochmal, klare Botschaft, das heißt dann auch, dass wir uns Versicherten bitte alle mal mitteilen und sagen, das geht nicht mehr. Und wenn wir wollen, dass es geht, dann zahlen wir halt künftig 2.500 Euro in die GKV jeden Monat ein. Das kommt mir ehrlich gesagt in der Debatte da draußen zu kurz. Ich möchte das Ganze nochmal in zwei Zahlen packen, dass man sich das auch mal auf der Zunge zergehen lässt, wie sich diese beiden Kurven, Einnahmen und Ausgaben in den letzten Jahren entwickelt haben. Vielleicht können wir das in den Shownotes auch mal darstellen. Nur mal für das Jahr 24 und auch 25. Da ist diese Grundlohnrate, also die Zahl, die ausdrückt, wie sehr die Beiträge, die Einnahmen gewachsen sind, die betrug 4,22% Zuwachs. So, die Ausgaben sind aber um fast das Doppelte gestiegen, 7,8%. Und das ist tatsächlich ein Muster, das wir in den letzten Jahren sehen können. Das geht immer so weiter. Wir sind bei 350 Milliarden Euro Ausgaben, die die GKV hat. Das ist krank. Also Martin Scherer, wir leben faktisch über unsere Verhältnisse. Wir tun so, als also mit 1000 Mark Einkommen, als würden wir hier auf einer Yacht leben können, oder?
Klar, also wir leben über unsere Verhältnisse. Aber nicht nur, weil das System ineffizient ist, sondern auch, weil wir über Jahre Erwartungen erzeugt haben, die wir jetzt kaum noch einlösen können. Wir haben auch hier in diesem Podcast, Herr Nüssler, schon oft über die Medikalisierung der Gesellschaft gesprochen und über immer weiter steigende Ansprüche von Patientinnen und Patienten, die wir natürlich schüren. Wir schüren die Erwartungen und die Ansprüche.
Ja.
Und es wird immer mehr als behandlungsbedürftig wahrgenommen. Und immer mehr eingefordert. Also die Versorgungsbedürfnisse, die Bedürfnislagen, die steigen. Und diese Bedürfnisse, die treffen auf ein System, das gleichzeitig Fehlanreize zur Mengenausweitung setzt. Die Finanzdaten, die Sie referiert haben, die zeigen dann nur die Oberfläche. Die eigentliche Dynamik ist doch darunter. Das ist eine Dynamik aus Erwartungen, aus Angebotsstrukturen und aus ökonomischen Anreizen.
Ja, und über diese Anreize versucht man ja jetzt irgendwie in so einen Hebel hineinzukommen. Ich möchte nochmal zu dem Professor, der 1000 Mark verdient, zurückkommen. Nehmen wir mal an, es ist also so, Professor holt 1000 Mark im Monat nach Hause und die Kinder fangen an, so viele Matchbox jeden Monat zu kaufen, dass es also 2000 kostet. So, und irgendwann ruft sie ihr Bankberater an und sagt ihnen, hier, pass mal auf, mein Lieber, von deinem Konto gehen jeden Monat mehr Mark runter als drauf. Und übrigens, was mir aufgefallen ist beim Betrachten der Kontoaussicht, es sind nicht nur die Kinder mit den Matchbox-Autos, es ist auch die Ehefrau, die Mama, die Tante, der Bruder, die Cousine, der Nachbar, wer auch immer, die greifen alle auf dieses Konto drauf und wollen alle was von deinen 1000 Mark haben. Da geraten sie irgendwann absehbaren Finanznöte, sagt ihnen dann ihr Bankberater. Was macht der Professor dann in so einer Situation?
Danke, dass Sie hier aus meinem Leben berichten, Herr Nüssler. Also natürlich würde ich erstmal gucken, ob ich überhaupt noch Zugriff auf mein eigenes Konto habe. Und dann würde ich sagen, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und klären, wer hier eigentlich warum zugreift. Und selbst wenn alle gute Gründe haben, reicht es am Ende trotzdem nicht.
Hm.
Und das ist ja, glaube ich, das, was jetzt hier gerade passiert. Mhm. Jetzt haben sich hier alle bedient in unserem großen Selbstbedienungsladen. Jetzt müssen wir uns mal ehrlich machen und mal schauen, was hier überhaupt noch bezahlbar ist, bezahlwürdig ist, sagen wir es mal so.
Das heißt, man muss sich mit allen an den Tisch setzen, fast schon wie so eine konzertierte Küchentischaktion, nenne ich es mal. Und man setzt sich hin und dann redet man ehrlich miteinander und sagt, liebe Leute, wenn wir das noch 1, 2, 3 Monate so weitermachen, dann fliegt uns der Alltag um die Ohren. Ergo, machen wir jetzt mal hier kurz Stopp, ziehen mal die Bremse und jeder hört einfach jetzt mal auf, sich an diesem Konto zu bedienen, damit wir wieder in grüne Zahlen kommen oder in schwarze Zahlen, besser gesagt. Das müsste doch der Weg sein in so einer Situation.
Das würde man im Familienrat so besprechen. Und was wir jetzt hier gerade beobachten, ist eben der Familienrat der Bundesrepublik Deutschland, der ein bisschen komplexer ist.
Ja, genau. Und man sieht schon die Ersten, die vom Küchentisch aufstehen, empört auf den Tisch gehaut haben. Und da sind wir nämlich tatsächlich bei Ferdinand Gerlach. Vielleicht nochmal kurzer Einschub dazu. Er ist der stellvertretende Vorsitzende dieser Finanzkommission, war lange Zeit auch Degam-Präsident. Und Vorsitzender ist Wolfgang Kreiner aus Bielefeld. Und Ferdinand Gerlach hat quasi zeitgleich zu der Veröffentlichung dieses Gutachtens oder in einem zeitgleich veröffentlichten Interview in der FAZ gesagt, er rechne mit einem Shitstorm epischen Ausmaßes. Kreiner hat das dann später ein bisschen reingeholt und gesagt, ist bislang noch nicht so eingetreten. Die Gesundheitsministerin, die hat in derselben Zeitung, ich glaube eine Woche später oder 2 Wochen später in einem Interview gesagt, die Angriffe werden härter, also aus den Interessengruppen heraus. Und jetzt sind wir da tatsächlich an dem Punkt, Familienrat der Bundesrepublik Deutschland. Er sitzt zwar irgendwie beisammen und alle würden auch sagen, ja, okay, wir haben ein Problem mit dem Konto vom Professor, wir müssen was tun, aber es macht sich so, es baut sich so eine Empörungswelle auf. Man kriegt das wirklich aus allen Ecken mit und wenn man sich das genau anschaut, sagen sie alle dasselbe. Wenn du bei mir sparst, machst du was kaputt, das ist schlecht für deine Wähler. So, ganz einfach, St. Florians Prinzip, verschon mein Haus, zünd andere an. Wie erleben Sie diese Reaktion in den letzten Tagen und Wochen?
Ich erlebe die als self-fulfilling prophecy. Also das war klar, dass das so läuft.
Okay.
Ja. Das war absehbar. Wir haben ein hochspezialisiertes System mit vielen Akteuren, mit vielen Berufsgruppen und Interessenslagen. Und da schaut natürlich jeder auf seinen eigenen Bereich und hält den dann für besonders schützenswert, ist doch klar. Ja. Also sparen muss unbedingt sein, nach Möglichkeit aber bei den anderen. Und das Problem ist, dass dann auch sehr wenige im System wirklich die Gesamtperspektive einnehmen. Anwesende dieses Podcasts natürlich ausgenommen. Die meisten bewegen sich in ihrem jeweiligen Segment und kämpfen dort um Ressourcen, Einfluss und letztlich auch um ihr eigenes Fortkommen, was ja auch völlig legitim ist. Und das Gesundheitswesen ist nun mal ein gigantischer Wirtschaftszweig. Ja, nur leider beißt sich das wirtschaftlich Merkantile eben mit einem solidarisch organisierten Gesundheitswesen. Also wenn Einsparungen ins Spiel kommen, dann entsteht genau dieses Muster. Jeder erkennt sofort, warum es bei ihm selbst nicht geht und warum bitte woanders gespart werden müsste. Insofern ist das St. Florians Prinzip, Herr Nössler, fast schon systemimmanent. Zur Frage nach dem eigenen Haus. Also ich würde jetzt kein Haus anzünden. Ich würde erst mal fragen, warum wir überhaupt so viele brennbare Häuser gebaut haben.
Mhm. Okay.
Und dann müssten wir mal anfangen, genau dort zu löschen, wo der Nutzen am geringsten und die Verschwendung am größsten ist. Und da sind wir wieder wo, Herr Nössler? Bei der Evidenzbasierung.
Bei der Evidenzbasierung und vielleicht wirklich auch, das ist eigentlich ein schönes Bild, warum haben wir so viele brennbare Häuser gebaut? Im Prinzip kommen wir jetzt schon wieder zu einer sehr besonderen Art von Prävention, nämlich Brandschutz im Sinne von Brandverhütung müssten wir ja eigentlich machen, dass es eben gar nicht erst anfängt zu fackeln, dass wir diese krasse Überversorgung im Krankenhaus haben, zum Beispiel, dass wir eben gar nicht dahin kommen, dass wir diese krassen Fehlanreize aller Orten haben. Ich möchte noch mal etwas, und das irritiert mich immer wieder, ich möchte mal so eine Art Collage zeichnen von Montagmorgen, was man da so liest. Einfach mal ganz willkürlich, ich fange mal an bei der pharmazeutischen Industrie. Da sieht man hier eine Presseaussendung von Frau Brackmann, das ist Pharma Deutschland. Da steht drüber, Entwurf übertrifft die schlimmsten Befürchtungen der Pharmaindustrie, Amnok wird faktisch ausgehebelt. Dann haben wir an anderer Stelle, auch von Montagmorgen im Tagesspiegel Background, Michael Hubmann, sehr geschätzte Person, ist Präsident des BVKJ, der sagt, hinterrücks wird die, Zitat, Versorgung zerstört. Jetzt gehe ich mal weiter, von letzter Woche haben wir hier den Hausärztinnen und Hausärzteverband mit einer Presseaussendung von Nicola Bullinger-Göpfert und Markus Blumenthal-Bayer. Da heißt es, diese Regelung, es geht um die HZV, sind versorgungspolitischer, Zitat, Irrsinn und handwerklich grottenschlecht umgesetzt. Das ist das eine, was wir haben. Dann haben wir natürlich auch, sie dürfen niemals fehlen, wenn es ums Gesundheitswesen geht, die Kliniken. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, Zitat, das lese ich gerade in Politico Pro am Montagmorgen, die Kliniken tragen die Hauptlast des Spargesetzes. Und dann kommt tatsächlich eine Landesgesundheitsministerin, es ist Frau Gerlach aus Bayern, Judith Gerlach, die sagt, die Krankenhäuser benötigen aber gerade auch zur Umsetzung der anstehenden Reform eine verlässliche Refinanzierung und deswegen muss man das alles nochmal genau prüfen. Kurz gesagt, bloß nicht bei den Krankenhäusern sparen die Armen. Herr Scherer, ich wusste schon immer, das große Leid der Bundesrepublik geht von den Bayern aus. Nicht nur im Gesundheitswesen, auch im Fußball. Machen wir es wieder ernst. Zum 35. Mal deutscher Meister.
Statt dass man den Bayern München einfach mal den nötigen Respekt zollt, den sie verdient haben, einfach mal von Herzen gratuliert, meckern sie schon wieder alle, 35 Mal, das macht ja unsere Liga kaputt. Ich würde einfach den anderen Vereinen mal sagen, spielt doch mal ein bisschen besser. Also, werdet doch selbst mal Meister. Wie wäre es damit?
Also ich bin da.
Im Schach finde ich auch immer, es gibt nichts Schöneres als das Gekrätze der Verlierer.
Ja, sie fordern zu Recht ein, dass es auch dazu gehört zu sagen, ehrlicherweise einfach mal dem FC Bayern zur 35. Meisterschaft zu gratulieren. Das will ich hiermit machen. Gleichwohl, worauf ich hinaus will. Wir haben jetzt hier wirklich nur so patchworkartig mal so ein paar Reaktionen, die übers Wochenende entstanden sind, ab Donnerstag. Es gibt dann auch noch einen Brief, wo Klaus Reinhardt fürchterlich angegangen wird von gebietsärztlichen Berufsverbänden. Eine Aneinanderreihung, lass mein Haus in Ruhe und kümmere dich meinetwegen um die anderen. es sind alles sehr kluge Akteure, die wir jetzt zitiert haben. Die haben alle viel Verstand, die kennen sich alle super im Gesundheitswesen aus. Und den muss doch Martin Scherer allen klar sein, dass wir hier auf ein Riesenproblem hinauslaufen, und dann stellen die sich so an. Ich kann verstehen, dass sie mandatiert sind, die Interessen ihrer jeweiligen Organisation zu vertreten. Das ist Demokratie, ohne Frage. Aber so wie das hier gemacht wird, als Beobachter, sorry, ich reibe mir die Augen. Ich finde das.
Mich wundert es aber überhaupt nicht, Herr Nüsse. Ich habe das so kommen sehen. Im Grunde genommen ist das doch der Blick in den Rückspiegel. Genau diese lobbyistische Folklore hat uns doch dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und deshalb meint doch jeder, er könne sich in diesem System bedienen, wenn er nur laut genug schreit.
Also, wir brauchen mehr Brandschutz in irgendeiner Form, damit es gar nicht dazu kommt, dass jeder sich irgendwie bedient und dann nur laut schreien muss.
Naja, wenn jetzt jeder versucht, ein anderes Haus anzuzünden, dann stehen wir am Ende alle im gleichen Flammenmeer.
Ja.
Ja, und deshalb muss ich auch selbst als Hausarzt sagen, klar finde ich die Einsparungen im Hausärztenbereich doof. Ich bin ja selber Allgemeinmediziner und kein Masochist.
Ja.
Ja, aber dennoch, also bevor wir jetzt anfangen, Häuser anzuzünden, sollte man vielleicht erstmal schauen, wo es schon lichterloh brennt, wo es wirklich brennt und wo einfach jemand nur laut Feuer ruft. Ja, und im Augenblick ruft jeder, oder rufen viele, Feuer in voller Lautstärke.
Es rufen ja sogar diejenigen laut Feuer, die gerade erst eine neue Sprinkleranlage für ein paar Milliarden installiert bekommen haben. Und es sind nicht nur die Krankenhäuser. Ich möchte noch mal ein bisschen so ein paar Zahlen dazu liefern, was der momentane Gesetzesentwurf aus dem BMG vorsieht. So einfach nur eine Aufteilung, dass man ein Gespür bekommt von den etwa rund 19 Milliarden Euro Einsparvolumen, die da jetzt genannt sind. Das ist auch so die Unterdeckung, die auszugleichen ist. Gehen etwa 60%, da reden wir von 12 Milliarden Euro, auf die Leistungserbringer, die Hersteller und ein bisschen auch die Krankenkassen. Dann weitere 20%, da haben wir schon 80 dann zusammen, sollen die Versicherten tragen. Unter anderem auch 1,2 Milliarden darunter, die über die einmalige kurzfristige Anhebung der BBM, der Beitragsbemessungsgrenze, kommen soll. Ich fürchte, das wird gar nicht kommen. Das sind dann auch die Arbeitgeber natürlich mit betroffen, weil die das ja in der Regel hälftig finanzieren. Macht nochmal 14%. Und das war es so grob. Also der erhebliche Teil kommt über die Leistungserbringer. So, das Thema ALG II hieß es früher, jetzt heißt es Grundsicherung, diese sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Die wird hier nicht angetastet. Warum? Weil der Finanzminister sagt, kriegst kein Geld. Die Pharmaindustrie, werden wir gleich noch sehen, kommt relativ ungeschoren weg und brüllt trotzdem ganz laut. Also Hauptlast tragen Ärztinnen und Ärzte, ein bisschen auch die Kliniken und die Versicherten. So. Und jetzt reden die wirklich von Abrissbirne für ambulante Strukturen. Das war sowas. Es wird vor Praxisschließungen gewarnt, längere Wartezeiten. Also im Prinzip, die Versorgung kollabiert, wenn das jetzt alles kommt. Gehen Sie so weit mit? Haben Sie diese Befürchtung auch ganz ernsthaft gefragt?
Nein, natürlich nicht. Also diese Abrissbirne-Rhetorik, die ist völlig überzogen. Also der Entwurf, der greift nicht wahllos in irgendwelche Strukturen rein, auch nicht wahllos in ambulante Strukturen, sondern ziemlich gezielt in bestimmte Finanzierungsmechaniken. Zum Beispiel bei den extrabudgetären Zuschlägen aus dem TSVG. Und diese Zuschläge, die haben ja den Zugang zur Versorgung nicht in dem Maße verbessert, wie erhofft. Da muss man sich dann auch einfach ehrlich machen und das dann auch wieder zurückdrehen. Dann wurden natürlich Vergütungssteigerungen auch in der HZV stärker an die Einnahmeentwicklung der GKV gekoppelt. Natürlich ist das für viele Praxen spürbar. Aber ich empfinde das jetzt nicht als einen pauschalen Kahlschlag, sondern als einen Versuch, Sonderanreize und überproportionale Dynamiken zurückzufahren. Und insgesamt zeigt die Lastenverteilung ja auch, dass der größte Teil, Herr Nössler, dieser Konsolidierung, also diese rund 60%, die Sie erwähnt haben, kommt ja genau aus diesen Eingriffen in Ausgaben und Vergütungen. Deshalb, ja, die Empörung, die ist sehr laut. Aber man muss sich eben die Maßnahmen anschauen und meines Erachtens treffen sie schon ineffektive Anreize und sie treffen mehr die Anreize als die Versorgung.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass die Versorgung dadurch schlechter wird.
Es sind natürlich immer zwei Sichtweisen, die man auf solche Dinge haben kann, wovon dann mindestens eine zur abrissbirnen Rhetorik führt, die Sie dezidiert hier nicht teilen. Ich bin auf die Reaktion aus der Berufspolitik gespannt. Nehmen wir mal, Sie haben jetzt schon TSVG angesprochen, beziehungsweise auch dann das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz von 22, das hier einige der TSVG-Regelungen verändert hat, siehe Hausarztvermittlungsfall und solche Dinge, wo sich eigentlich alle im System einig sind, also selbst in den KV, und es wird natürlich nicht öffentlich gesagt, dass das ein Fehlanreiz par excellence ist. In den Hausarztpraxen wissen die Leute alle, dass die Leute von den Gebietsärzten zurückgeschickt werden mit dem Hinweis, ich brauche eine HVF-Überweisung, damit ich meine 10 Euro bekomme. Ja? So, also das weiß ja jeder, dass das ein Riesenproblem ist. Und gleich,
das ist Missbrauch.
Das ist Missbrauch.
Es ist Betrug.
Hart am Rande des Betrugs. Ja, so ist es. Gibt es im Übrigen in Kliniken ganz genauso, ne? Wo dann ein Einweisungsschein verlangt wird. Ja?
Ich habe Patienten, die verlangen von mir einen Einweisungsschein für einen Schulter-CT in einer bestimmten Klinik.
Genau.
Oder in mehreren Kliniken sogar.
Weil ich
prästationär
dann besser abrechnen kann.
Ja.
Ja,
genau.
Das ist der Punkt. Also im Prinzip ist das System eine Melange und da wird niemand den Kopf schütteln können. Eine Melange an Fehlanreizstrukturen, haben Sie jetzt gesagt. Gleichzeitig sieht man natürlich dann zu große Zahlen und wir reden hier von Milliardenbeträgen. Und wenn man dann sieht, ein paar Milliarden Euro sollen aus unserem kleinen Honorar, die wir 90% aller ambulanten Versorgungen leisten, also im Prinzip, Hand aufs Herz, der niedergelassene Bereich versorgt die Republik, da würden Sie ja nicht widersprechen, Martin Scherer. Also quasi die Avantgarde des Gesundheitswesens und denen sagt man dann, ihr müsst ein paar Milliarden Euro vom Honorar abgeben. Das ist schon böse, oder? Also das geht einem doch gehörig auf was auch immer.
Naja, wenn es plötzlich weniger gibt, dann gefällt das niemandem. Das kann man erstmal verstehen, ja.
Also ein gewisses Verständnis für Reaktion an sich haben Sie schon. Sie sagten ja vorhin auch, es ist alles irgendwie erwartbar. Dieses Drehbuch hatten Sie auf der Pfanne. Aber ein gewisses Verständnis dafür, dass das wehtut, hat man dann auch schon.
Das Verständnis ist da, aber die Frage ist, welches apokalyptische Bild dann gezeichnet wird, ob man jetzt von Praxisschließungen spricht oder von Enteignungen.
Ja.
Das ist ja dann nochmal wirklich eine andere Begrifflichkeit und ja, Verständnis ist das eine, aber welche Bilder von den Konsequenzen werden denn hier gemalt? Das ist das andere.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon diesen Begriff Enteignung so beiläufig mit eingeführt ins Gespräch. Das habe ich auch hier und da gelesen von Menschen in der Praxis, die empfinden die Vorschläge, die es da gibt, als mögliche Enteignung. Klammer auf, da nimmt man etwas, was mein Eigentum ist, was mir zusteht, weg. Jetzt mal mit Verlaub, bei aller Besorgnis, die die Leute haben und auch aller Empörung und vielleicht auch bei allen Argumenten, geht Ihnen das nicht auch ein bisschen zu weit, was da gerade rhetorisch da passiert?
Ja, das geht zu weit. Klar, Sie haben mich ja erstmal nach dem Verständnis gefragt, das ist da. Aber worüber reden wir? Wir reden über die Begrenzung von Vergütungssteigerungen und wir reden über die Rücknahme von bestimmten Sondervergütungen.
Mhm.
Das sind alles Anpassungen innerhalb eines solidarisch finanzierten Systems. Dass es für einzelne Praxen sich wie ein realer Einschnitt anfühlt, das ist wirklich nachvollziehbar. Aber diese Begriffe, die helfen ja überhaupt nicht, die Lage zu klären, sondern die treiben eher die Emotionalisierung. Weil so ein Begriff wie Enteignung, Sie haben es schon gesagt, der suggeriert ja, hier wird jemandem etwas weggenommen, was ihm zusteht. Aber was wir hier wirklich sehen, das ist kein enteignender Eingriff, sondern das ist eine Neujustierung von Anreizen und Erwartungen in einem solidarisch organisierten System.
Ja, ich würde als Versicherer da sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wer von Enteignung spricht, hat solidarische Systeme noch nicht abschließend durchschaut, weil die Mittel gehören der Solidargemeinschaft. Und das sind
so ist es.
Eben weitgehend auch die Versicherten. Also vielleicht, Martin Scherer, wollen wir an der Stelle einen Appell mal versuchen an wirklich alle Beteiligten, nämlich in der Form, dass man sagt, bei aller Kritik, berechtigt, unberechtigt, ist vollkommen nebensächlich, sprachlich etwas zurücktreten wäre vielleicht das Gebot der Stunde, oder?
Na klar,
Okay. Kleiner Appell geht raus an alle. Und das heißt nicht, dass man nicht Kritik üben darf, aber es geht ja um die Sache. Vielleicht ein wichtiger Aspekt an der Stelle und der erzürnt viele. Es geht um die pharmazeutische Industrie. Die kommt nämlich, ich hatte eben schon eine Pressemitteilung von Pharma Deutschland zitiert, wenn man da liest, übertrifft schlimmste Befürchtung der Pharmaindustrie, denkt man, oh mein Gott, der geht's fürchterlich an Kragen. Stimmt aber alles gar nicht. Ist ehrlich gesagt ziemlicher Bullshit, was die da rausballern. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Auch wenn wir eigentlich abrüsten wollen. Die Finanzkommission hatte vorgeschlagen, den Herstellerabschlag zu verdoppeln. Das wären 2 Milliarden Euro gewesen. Und ihn zusätzlich zu dynamisieren, neben anderen Regelungen. Jetzt kommt nur dieser dynamische Herstellerabschlag. Ich versuche es ganz einfach zu erklären, um was es da geht. Dieser Herstellerabschlag ist ein quasi Rabatt, den die Industrie geben muss. Der ist jetzt bei 7% auf innovative Arzneimittel. Also innovativ heißt patentgeschützt. Und jetzt soll es so sein, dass der Herstellerabschlag künftig immer ein Jahr später um den Anteil steigen soll, den die Arzneimittelausgaben für patentgeschützte Arzneimittel mehr gewachsen sind als die Grundlohnrate. Das heißt, für patentgeschützte Arzneien kann ich dann einfach nicht mehr Ausgabenwachstum produzieren, als die Grundlohnrate steigt. Und die gesamte Industrie muss dann für einzelne Ausreißer mit bezahlen, in Anführungszeichen. So, das ist ein Aspekt. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer, wie ich finde. Die sogenannte Leitplankenregelung, die wurde mit dem GKV-FIN-STG 2022 eingeführt. Die wird wieder abgeschafft. Und der Kombiabschlag bei Krebstherapien wird auch wieder abgeschafft in diesem Vorschlag vom Ministerium. Da ist die Pharmaindustrie fürchterlich auf die Barrikaden gegangen. Also man kommt dieser Industrie sogar noch entgegen mit Vergünstigung und andere müssen heftig sparen. Und jetzt wissen wir, 60 Milliarden geben wir für Arzneimittel aus. Das ist schon heftig. Wie sehen Sie das, Martin Scherer?
Problematisch. Also das ist schon ein auffälliger Punkt im Entwurf. Die Finanzkommission, die hat deutlich weitergehende Maßnahmen vorgeschlagen. Sie haben es schon gesagt, insbesondere eine Verdopplung des Herstellerabschlags auf 14% plus einen dynamischen Mechanismus. Im Referentenentwurf bleibt davon eigentlich nur noch der dynamische Abschlag übrig. Und der ist selbst für 2027 zunächst erstmal nur sehr moderat ausgestaltet. Ja, an vielen Stellen werden Ausgaben begrenzt und Vergütungen gedeckelt, aber im Arzneimittelbereich werden regulatorische Eingriffe teilweise wieder gelockert. Also das ist eigentlich keine neutrale Lastenverteilung mehr und die Konsolidierungslast, die ruht doch stärker auf den Versorgungsstrukturen und auf den Versicherten, während die Industrie doch eigentlich jetzt vergleichsweise wenig beiträgt,
ja,
in Teilen sogar entlastet wird. Nicht so gut.
Nicht so gut. Die Industrie wiederum hat natürlich auch ihre Argumente, die kann man nachlesen aller Orten. Sie spricht da über den Wirtschaftsstandort. Da hat im Übrigen auch der Sachverständigenrat im letzten Gutachten sehr klar gesagt, ja, man kann sagen, man möchte den Pharma-Standort stärken in Deutschland, aber das ist nicht Aufgabe der GKV. Das müsste an anderer Stelle dann passieren. Soweit sind Argumente durchaus auch ausgetauscht. Ich finde es als Beobachter manchmal auch etwas, sagen wir mal, ermüdend, immer wieder dieselben durchgekauten Argumente hören zu müssen. Machen wir es mal ein bisschen nach vorne gerichtet. Stichwort abrüsten, vielleicht auch innehalten. Martin Scherer, wäre es nicht eigentlich die Zeit im Frühjahr 2026, dass alle sich hinsetzen, ich will jetzt nicht sagen, sie müssen ihren Namen tanzen und sich an Hand packen, aber dass alle sich mal hinsetzen und sagen, ey, komm, wir beißen uns jetzt alle mal ganz kurz auf die Zähne. Und wir sind nicht einverstanden mit dem, was da gemacht wird in der Summe, aber wir tolerieren das gemeinsam, bringt dieses Sparen auf Schiene, wenn wir uns gleichzeitig das Versprechen geben und von der Politik bekommen, dass wir uns dann hinsetzen und einen Masterplan entwickeln, wie wir Brandschutz im Gesundheitswesen einbauen. Müsste das nicht eigentlich jetzt genauso laufen?
Das funktioniert dann, wenn man ein gemeinsames Verständnis von Prioritäten hat. Aber das ist im Moment nur sehr begrenzt da.
Okay, wie könnten wir das hinbekommen?
Nee, wir waren schon oft an so einem Punkt, wo es eigentlich gefordert war, über den Tellerrand des eigenen Bereichs hinauszuschauen. Und das, wir erleben das an vielen Stellen. Denken Sie nur an die Diskussion zwischen Allgemeinmedizin und Kardiologie. Da hat jeder seine eigene Brille auf die Dinge, seine eigene Perspektive. Ich glaube, das ist dann nur begrenzt konsensual zu organisieren.
Mhm.
Und am Ende haben wir dann eben politische Vertreter, die gewählt sind und deren Job es ist, natürlich in dem korrekten Rahmen, das möchte ich betonen, also nicht ad personam, sondern im üblichen Rahmen eben auch die Kritik dann einzuheimsen. Dafür sind es nun mal Politiker. Man ist dann nie everybody's darling, aber im Endeffekt es ist dann die Aufgabe der Politik, die Dinge gegen Widerstände auch durchzusetzen.
Mhm.
Und meine einzige Sorge wäre, dass es eben, wie es oft so ist, glatt geschliffen wird, verwässert wird, wo dann am Ende nicht mehr viel übrig bleibt von den Reformen. Dafür ist jetzt der Druck ein bisschen zu groß. Das heißt, es müssen Einsparungen kommen. Worauf ich hinaus will, ist, ja, man bräuchte ein gemeinsames Verständnis von Prioritäten, aber es funktioniert herzlich selten. Das ist einfach dieser Vielzahl von Akteuren und Partikularinteressen geschuldet.
Ich würde ja jetzt aus der politischen Praxis eine Vermutung anstellen, dass am Ende diejenigen, die den größten Lobbyapparat haben, Klammer auf, weil sie ihn finanzieren können, Klammer zu, am wenigsten betroffen sein werden. Das wäre vielleicht mal, das ist ein anderer Aspekt, aber das ist da schon wieder eine politische Frage, das ist immer wieder bei Steffen Mau. Zum Ende hin, es wird in diesen Tagen, wo wirklich in der Szene nur über dieses Vorhaben gesprochen wird, Notfallreform findet gar nicht statt im Moment, das ist alles überschattet, wird oft verwiesen auf die 70er und 80er Jahre. Damals, 1977, wurde eben auch so eine, ja, die konzertierte Aktion Gesundheitswesen wurde damals gegründet. Und daraus folgte dann übrigens Anfang der Nullerjahre der Sachverständigenrat, das ist die Nachfolgeorganisation. Und damals hatte man dasselbe Problem. Man stand bei den Ausgaben knietief in der Sie wissen schon was und musste erstmal da rauskommen, um dann in Strukturen zu gehen. Und damals, da hat Christopher Herrmann, ehemals AOK Baden-Württemberg, absoluter Kenner der Szene, in einem Beitrag im Observer hingewiesen, dass das damals, diese Idee, dass man eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik macht, dass die damals schon gescheitert ist, dieses Konzept. Man hat es versucht, aber Politik hält sich selbst eben nicht dran. Damals gab es dann noch dieses Gesundheitsstrukturgesetz 1993, Horst Seehofer. Ältere Semester erinnern sich vielleicht dran.
Na klar, mit der Eisenbahn im Keller.
Genau, ob er die damals schon hatte, wissen wir nicht. Aber was ist vom GSG geblieben? Die Budgetierung, Bedarfsplanung, Zuzahlungen, ne? Und so weiter und so fort. Das ist bei Leistungserbringern bis heute unbeliebt, das GSG. Also es ist ein richtiges Hassgesetz, wenn ich das sagen darf. Hand aufs Herz. Nein, ich habe ja gelernt, Martin Scherer, ich darf nicht mehr so viel Hand aufs Herz fragen.
Doch. Was wäre denn Nössler ohne die Hand auf dem Herzen?
Ja. Machen wir uns ehrlich, wenn wir das historisch, diesen Vergleich nehmen, den Christopher Herrmann da anstellt, so richtig Zuversicht, dass das jetzt gelingen kann, kann man daraus nicht ableiten, oder?
Also Herrmann erinnert ja daran, dass diese Idee, die Ausgaben strikt an die Einnahmen zu koppeln, dass das kein neues Steuerungsinstrument ist, sondern dass das eher eine Rückkehr ist zu alten Konzepten. Was damals gefehlt hat, das waren echte Strukturreformen. Die kamen dann tatsächlich Anfang der 90er mit dem Gesundheitsstrukturgesetz. Das waren alles unpopuläre Maßnahmen, aber sie haben damals tatsächlich in die Systemlogik eingegriffen. Und da liegt jetzt auch der Unterschied. Eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik ist eigentlich, wenn man so will, ein Deckel.
Mhm.
Und Strukturreformen, die verändern aber die Mechanik darunter. Also wenn man nur deckelt, dann baut sich der Druck im System weiter auf. Wenn man die Strukturen angeht, dann verändert man die Dynamik. Man kann also versuchen, den gordischen Knoten immer enger zu schnüren oder man muss sich irgendwann wirklich mal trauen, ihn durchzuschlagen.
Dann ist das jetzige Vorhaben natürlich erstmal ein noch Zuziehen des gordischen Knotens, ein weiteres Zuziehen. Und das Zerschlagen kann erst dann kommen, wenn wir in die Strukturreform kommen, Stichwort Notfallversorgung, Stichwort Primärversorgung. Das wäre dann nach Ihrer Lesart das, womit wir diesen Knoten wieder lockern, damit wir ihn irgendwann mal aufdröseln können.
Ja.
Ja. Wir haben auch gar nicht über die Krankenhäuser gesprochen an der Stelle. Aber es wäre wahrscheinlich auch müßig, oder? Ich meine, die verbrennen ja am meisten Kohle und zwar unnötig.
Also müssen wir dann vielleicht auf eine der folgenden Short-Take-Episoden verweisen, die auch noch kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon richtig anmoderiert haben.
Natürlich.
Henderson, dass das eigentlich hier die Intro-Episode ist.
Das habe ich schon mehrfach anmoderiert. Das ist aber auch schon ein paar Minuten her. Wir können ja für eine der folgenden Short-Take-Episoden mal gucken, was aber von den Krankenhäusern kommt, ob man nochmal reingehen muss. Es könnte sein, dass wir doch recht rasch auf das Thema kommen. Ja, machen wir hier an der Stelle mal ein Fazit, Martin Scherer. Was können wir bis hierhin aus dem, was passiert, mitnehmen? Was sollten wir mitnehmen? Was sollten wir vielleicht auch lassen?
Also der Problemdruck, der ist real. Die Ausgaben laufen in Einnahmen davon. Das zwingt uns zu Entscheidungen. Die Antworten, die wir bisher sehen, sind vor allem Stabilisierung, deckeln, begrenzen, umverteilen. Das wirkt erstmal kurzfristig, das war ja auch die Aufgabenstellung, die strukturellen Probleme anzugehen, das steht noch aus. Die Fehlanreize, die wir hier gerade versuchen zu korrigieren, die Überversorgung, die liegen natürlich begründet in einer über Jahre angewachsenen Medikalisierung und in einem System, das zu wenig am tatsächlichen Nutzen ausgerichtet ist. Und genau diese Punkte, die müssen wir uns jetzt auch mal in den nächsten Folgen vielleicht nochmal einzeln vornehmen. Sie merken schon, ich leite über zum Cliffhanger.
Ja.
Also wir sparen gerade, aber wir müssen noch klären, wofür eigentlich. Vielleicht können wir das dann im Laufe dieser Serie einzeln aufklären.
Genau, dann machen wir doch nochmal den ganz expliziten Cliffhanger. Was könnte denn das nächste Thema sein?
Zum Beispiel unsere Europameisterschaft im Operieren.
Ich dachte, es steht die Weltmeisterschaft.
Das obligate Zweitmeinungsverfahren.
Und ich dachte, wir gehen auf die WM zu. Okay, also erstmal.
Wir könnten ja den FC Bayern dahin schicken. Ja.
Oh.
Dann hätten wir auch eine Chance. Na gut.
Ja. Also immer Hand aufs Herz. Puff,
dass eher eine Weltauswahl ist als eine Deutschlandauswahl.
Ich wollte gerade sagen, und vermutlich muss man Ihnen dabei zustimmen. Also bei aller, sagen wir mal, Nicht-Zuneigung, die man als Nicht-FC Bayern-Fan hat, muss man ehrlich sein und sagen, es ist einfach die Mannschaft in Europa im Moment. Und sie spielt einfach einen krassen Fußball. Und was Herr Kompanie da geschafft hat, alter Schwede, vielleicht müssen wir mehr Kompanie wagen in der Gesundheitspolitik.
Genau, deshalb würde ich sagen, klatschen und Fresse halten.
Klatschen und Fresse
halten. Auch beim 4:3 gegen Real Madrid. Einfach mal nur applaudieren.
Ja.
Wir schweifen ab, Herr Nössler.
Wir schweifen ab, ja. Okay, ja. Martin Scherer, es war mir eine Freude. Ich hoffe an alle da draußen, die uns zugehört haben, die uns folgen, dass wir euch nicht völlig verloren haben mit diesem doch eher nerdigen Thema. Es ist aber wichtig, dass wir da dranbleiben und uns eine Meinung bilden. Martin Scherer, ich bedanke mich sehr an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei allen, die uns hören. Und wir hören uns wieder. Tschüss.
Tschüss.